Herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde an diesem Sonntagmorgen. Der Winter ist eingekehrt. Freut mich, dass ihr zum warmen Bett ausgekrochen sind und den Weg hierher gefunden habt. Also herzlich willkommen. Gibt es einen Gott? Gibt es Hilfe für Leute, die ihn suchen? Es gibt heute eine Predigt, wo es darum geht, die richtigen Prioritäten zu setzen und sich möglichst mit Bagatellen sich zu entspannen von Bagatellen. Und das ist eine Herausforderung. Ich weiss, wenn ihr in euren Alltag hineinschaut, könnt ihr das sicher auch nachvollziehen. Es ist immer schwierig, was soll ich jetzt machen, was soll ich lassen, was soll ich mich kümmern, was soll ich Schwerpunkt setzen. Und das ist etwas, wo extrem präsent ist im Moment. Also ich habe diese Woche, sind wir im Geschäft gesessen, im Kaffee. Und da hat man also gemerkt, was da weltweit passiert. Das beschäftigt unheimlich. Der eine hat, wenn man ihn etwas gefragt hat, hat er gesagt, zu dem Thema sage ich nichts. Paris, Terrorismus, all das, zu dem Thema sage ich nichts. Einfach immer so. Ich habe genug von dem Thema, ich sage nichts. Der andere hat gesagt, der Holland ist ein Held. Oder? Endlich geht er mal runter und zeigt denen mal Haut auf den Deckel. Oder? Und also, da hat es ja die wildesten Meinungen, was richtig und was falsch ist. Und da Prioritäten setzen in unserem eigenen Herz. Wenn Gott uns auffordert, Nächstenliebe zu leben, das ist, denke ich, für uns eine enorme Herausforderung, richtig zu reagieren und uns dort zurückzunehmen, wo unsere Emotionen hochkommen und wir denken, eigentlich sollten wir mal so reagieren, dass wir uns dort zurücknehmen und einfach im Gebet für die Leute einstehen, die unter Druck sind, die verfolgt werden und die so schlimme Sachen erleben. Jetzt ist mir gerade meine Prioritätenliste im Kopf entgleist. Nein, ich habe dort einfach an diesem Tisch habe ich gesagt, ich fände eben, ich habe extrem Mühe. Oder ich denke auch, look, am liebsten, das darf ich da fast nicht sagen, also nein, am liebsten auch irgendwie sich bereit machen, um mal zu zeigen, dass man nicht einfach alles machen kann auf dieser Welt, wo man meint, man könnte einfach tun, was man will. Und im gleichen Moment habe ich dann an dem Tisch gesagt, zurückbesinnen auf das, was Gott sagt. Gehorsam in dem, was Gott wichtig ist. Und dann habe ich am gleichen Tag noch einen Film gesehen, auf YouTube, ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Da ist ein Moslem, ist mitten auf dem Platz, wo alle getraut haben, und hat einen Karton am Boden gelegt. Ich bin ein Moslem, aber kein Terrorist. Wer der Meinung ist, dass wir uns gegenseitig mit Liebe und Respekt begegnen müssen, der soll mich umarmen. Und er ist verbunden, ist einfach dort gestanden. Und dann haben sie es gefilmt und das war so herzbewegend. Die trauernden Leute, die ihm auch gesagt haben, hey, du bist okay, wir wollen der Liebe mehr Raum geben als am Hass. Und ich denke, das ist die wichtigste Prioritätensetzung auch für uns in unserem eigenen Leben, wo wir jetzt darauf achtsam sein können. Was auch ganz wichtig ist, jetzt schwenke ich das Thema, ist, in unserem näheren Umfeld zu schauen. In unserem Umfeld hat es Leute, die schöne Sachen erleben, schlimme Sachen erleben. Und ich möchte einfach gerade jetzt auf Sachen in der Infobox noch aufmerksam machen, dass wir das uns gegenseitig tragen können. Weil das ist auch eine wichtige Priorität, gerade bei uns in der Gemeindefamilie. Dann hat es mich heute Morgen bewegt, dass ich die Ene wieder mal gesehen habe. Ich glaube, sie war schon da, als ich das erste Mal in die Gemeinde gekommen bin. Ich war 16, ich konnte ja selber mal rechnen, wie lange das jetzt her ist. Also, Jene, herzlich willkommen. Wir möchten aber dir auch gerade unser Mitgefühl ausdrücken bezüglich deinem Mann. Er ist verstorben. Wir möchten auch an Franka denken, weil er seine Mami verloren hat. Und möchten als Gemeinde auch aufstehen und zusammen beten für die Familie und für die Tateinnahme. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar, dass du alles im Griff hast, dass nichts passiert auf dieser Welt, ohne dass du dort gesagt hast, das machen wir so. Und dass Leute von uns gehen, dass Mütter, dass Ehemänner, dass Angehörige von uns gehen, das tut uns weh. Aber wir sind getrost, dass wir es in deine Hände legen dürfen und dürfen mit deiner Liebe und Fürsorge rechnen, gerade für die Angehörigen, für die Familie, für die Freunde. Bist du ihnen gerade nahe in dieser Zeit, wo die Sonne nicht mehr so viel scheint und es kalt von außen ist? Tu dir das Herz erfüllen mit Zuversicht, Ruhe und dass sie mit dieser Trauer auch umgehen können und mir auch weisen, sie können unterstützen, dort, was nötig ist. Danke vielmals, dass du uns als Gemeinde zusammenführst und uns helfen tust. Amen. Darf ich wieder sitzen?
Cooler Song. Sehr ein cooler Song. I will follow you. Das tönt auf Englisch einfach besser als auf Deutsch, oder? Es ist einfach so. I will follow you. 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 Nicht irgendjemandem. Ich finde das einen obercoolen Text, toller Song. Jen, ich will die Gelegenheit, der Waldi hat das schon gemacht, aber ich will sie auch nochmal einfach beim Schopf packen. Es ist so toll, dass du da bist. Heute, wir tragen mit dir. Danke an dich im Gebet. Franka ebenfalls. Und ich würde gerne gemeint bitten, nochmal zu stehen. Das sind bewegende Zeiten für Europa und sind bewegende Zeiten für einzelne von uns ganz persönlich. Herr Jesus, wir sind hin und her gerissen von ganz unterschiedlichen Gefühlen und Emotionen, wo wir gar nicht wissen, wie einordnen. Ich denke an die Person, die am letzten Sonntag zu mir gesagt hat, man sollte Pistolen verteilen in der Gemeinde. Und dann am gleichen Sonntag denke ich an die Person, die gesagt hat, man sollte für Tatentäter bitten. Das kann ich nicht und das will ich nicht. Und das andere schon gar nicht. Aber wir nehmen da teil und wir bitten für die Betroffenen. Wir bitten dich auch bitten für Jenny und für Franka. Und wir wollen dir danken, dass du in der Zeit der Not, in diesem Moment des Schmerz, in diesen Situationen, wo es drunter und drüber geht in unserem Leben, der bist, der souverän ist, der den Überblick hat und wo wir einfach anlehnen dürfen. So bitten wir dich jetzt auch für den nächsten Teil des Gottesdienstes, die nächsten paar Minuten, wo wir uns deinem Wort zuwenden. Dass du uns das gibst, an jeden von uns, was wir brauchen. Nicht immer, was wir wollen, aber du weißt, was wir brauchen. Wir bitten es in deinem Namen. Amen. Darf dich Platz nehmen. Karl der Grosse war König vom Fränkischen Reich. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das ist noch nicht eingestellt. Karl der Grosse, König vom Fränkischen Reich. Jenny, das ist noch zu deiner Begrüßung. Du magst dich noch erinnern, wo das Foto vielleicht entstanden ist. Fränkisches Reich, das sagt dir vielleicht, wenn du, wie ich, mit der Geschichte nicht, mit der weiter zurückliegenden europäischen Geschichte, sagen wir jetzt mal, nicht so vertraut bist. Das ist die Ausdehnung vom Fränkischen Reich. Und was blau war, also was blau eingetragen ist, ist bis 768 nach Christus gerechnet. Dann das Orange, wo durch Karl der Grosse hinzugefügt worden ist und dann in mehr oder weniger grossen Abhängigkeit heisst es, die gelben Bereiche, die dazugekommen sind. Das ist ein massives Reich. Er war eine herausragende Persönlichkeit. Er gilt als wohl der wichtigste Herrscher im europäischen Geschichtsbewusstsein. Kann man alle schon so sagen. Jetzt, bereits zu Lebzeiten ist er, das ist allweg schon passend gewesen, zu Lebzeiten ist er Pater Europae genannt worden. Vater Europas. Jetzt, eine kuriose Geschichte umrankt seine Beerdigung. Es wird berichtet, dass Karl der Grosse verlangt hat, er hat verlangt, dass er auf seinem Thron beerdigt wird. Ziemlich außergewöhnlich, oder? Und zwar aufrecht sitzend auf dem Thron. Er hat wollen, dass seine Krone auf seinem Haupt, er hat wollen, dass sein Zepter in seinem Arm und er hat wollen, dass ein offenes Buch auf seinen Knien liegen würde. Das ist 814. Er stirbt im Jahr 814. Etwa 200 Jahre später hat ein Kaiser Otto III. Wissen, ob man die Instruktionen so befolgt hat. Ob die Bestattung so ausgeführt worden ist. Und angeblich hat er eine Gruppe von Männern in die Gruft geschickt, um das zu überprüfen und um Bericht zu erstatten. Der Körper sei so gekleidet, mindestens wird das erzählt, so gekleidet aufgefunden worden sein. Wie der Karl der Grosse verlangt hat. Allerdings kannst du dir vorstellen, das braucht nicht sehr viel Einfühlungsvermögen oder Vorstellungsvermögen, ist das ziemlich, nach 200 Jahren ziemlich eine makabere Szene gewesen. Auf den skelettierten Knieknochen ist das Buch gelegen, das der Kaiser gefordert hat. Bibel, what else? Ein knochiger Finger von dem Kaiser hat auf Matthäus 16, 26 hingewiesen. Das ist der Thron, wo er offenbar drauf gesessen ist. Matthäus 16, 26. Dort ist gestanden, was hilft es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden nimmt. Wir fangen heute eine kurze, nur zweiteilige neue Serie an. Und zwar geht es in dieser Serie um ein vergessenes Buch. Ebenfalls, ein vergessenes Buch. Und das Buch ist so unbekannt, dass du vielleicht ein bisschen Mühe hast, um es zu finden. Haggai kommt unmittelbar nach Zephania und vor Zacharia, wenn du eine Bibel bei dir hast. Jetzt sagst du, ja, danke vielmals, die anderen beiden Bücher kenne ich genauso wenig. Richtig. Das wäre nicht erstaunlich, die werden nicht sehr oft gelesen. Wenn du im Inhaltsverzeichnis schaust, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia und dann Maleachi. Jetzt, das Interessante ist, der Platz in der Reihenfolge von der Alttestamentbücher, von dem Buch Haggai, der ist nicht ganz unwichtig, weil er schildert oder er spielt sich ab, der Inhalt von dem Buch, am Ende der Alttestamentzeit. Das Buch ist extrem einfach zum datieren. Viel einfacher als irgendein anderes Buch. Das interessiert mich sowieso nicht. Daten interessieren mich einen alten Hut. Was soll das? Das hat einiges an Gewicht. Du musst wissen, die Geschichten, die in dem Alten Testament beschrieben sind, werden von vielen Leuten, du hast in den Interviews zum Teil gehört, die eingespielt worden sind. Viele Leute denken, die Bibel ist ein Buch voll Legenden. Das sind Geschichtli. Nicht Geschichte. Da kannst du dich nicht drauf verlassen. Das ist überliefert worden. Das sind Legenden. Ich will dich einfach daran erinnern, wenn präzise, exakte geografische Orte genannt werden, wenn präzise, exakte Daten genannt werden, sind das Indizien, dass wir es mit Historie zu tun haben und nicht mit Märchen. Und das Buch lässt sich extrem gut datieren, weil es äußerst präzise, schon im ersten Vers, so fängt das Buch an, 1,1. Haggai fängt so an. Ich finde das sehr hilfreich, finde das sehr ermutigend, weil die Leute, die erwähnt werden, die sind historisch bekannt, geschichtlich bekannt, von Leuten, untersucht worden, die mit der Bibel, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, die einfach schlicht und einfach die historischen Daten untersucht und geprüft haben. Das zweite Regierungsjahr von König Darius wissen wir genau, wann das ist. Chronologen haben das nachgerechnet. Es gibt Kalender. Und die sind sehr präzise. Das zweite Regierungsjahr von König Darius, der erste Tag und der sechste Monat, da tritt er mal auf. Also sehr genau zu datieren. Und Chronologen haben festgestellt, dass das Datum exakt auf den 29. August 520 vor Christus fällt. Also als Ende der alttestamentlichen Zeit. Also ein Buch, das rund 2500 Jahre alt ist. Unerhört. Jetzt, uns interessiert das weniger als Message vom Prophet. Ist das etwas, das einfach damals Gültigkeit hat und für uns heute keine Relevanz hat? Oder können wir mit dem etwas anfangen? Ich würde vorschlagen, dass wir einmal davon ausgehen, wir können mit dem etwas anfangen. Jetzt, um diese Story einordnen, um ein bisschen eine Idee zu haben, wo und warum dass die Message von dem Prophet erwähnt, abgehandelt, präsentiert und nachher in der Handlung eine Reaktion ausgelöst hat, ist es gut, wenn man ein paar Eckdaten weiss. Ein paar Eckdaten von der biblischen Geschichte. Vom Haggai selber wissen wir nicht wahnsinnig viel. Aber über den Salomonischen Tempel, von dem er redet, wissen wir einiges an interessanten Details. Also fangen wir doch dort an. Der Tempel vom Salomo. Was hat das für eine Bewandtnis? Weil um den geht es in diesem Buch. Salomo, weißt du vielleicht, wenn du mit der biblischen Geschichte ein bisschen bewandert bist, ist der Sohn vom König David. Er war selber König von Israel. Und er hat im Auftrag von seinem Vater, beziehungsweise kann man sagen, im Auftrag Gottes, ein Gotteshaus gebaut. Ein Ort der Anbetung. Den Auftrag hat er ausgeübt. Und das der Tempel, den er gebaut hat, das Projekt hat dermassen Eindruck gemacht, dass Leute von weit her, Königin von Saba beispielsweise, war eine von denen, Leute sind von weit her auf Jerusalem gekommen, um den Tempel zu sehen. Der Salomonische Tempel hat unwahrscheinliche Strahlkraft gehabt. Der Tempel, musst du wissen, der spielt eine absolut wichtige Rolle. Falls du irgendjemand im Hinterkopf wie ich den Gedanken hast, Mann, eben, das ist wie die Bibel. Tempel. Ich meine, wir brauchen doch heute keinen Tempel mehr. Ist dann, wenn es einen Gott überhaupt gibt, ist der auf ein Gebäude zu reduzieren? Mach einen Punkt. Ich habe doch schon da Mühe. Wenn du schon da Mühe hast, lass vielleicht einfach das Ende. Ist absolut verständlich. Die Bibel ist ein Buch, das Mühe macht. Wenn sie du liest und sie macht dir keine Mühe, hast du sie vermutlich nicht verstanden. Mich stören nicht Bibelverse, die ich nicht verstehe. Mich stören die, die ich sehr wohl verstehe. Der Tempel, bitte nimm das zur Kenntnis, war das Zentrum des geistlichen Lebens der Nation. Das Zentrum des geistlichen Lebens war an einem geografischen Ort, in dieser Stadt, in der ewigen Stadt. Das ist nicht Rom, das ist Jerusalem. Die verheißene Stadt ist nicht Rom. Auch wenn dort eine der grossen Weltreligionen ihren Hauptsitz hat. Es ist Jerusalem. Jetzt, nach dem Salomo, musst du wissen, hat sich Israel von Gott abgewendet. Und das Verrückte ist, dass die haben angefangen zu flirten mit den Religionen um sich herum, die total dekadent waren, wo man gewusst hat, was die leben und was die praktizieren. Jetzt, als Resultat, Gott hat dem nicht zugeschaut, er hat gewarnt. In Prophezeiung hat er gewarnt. Wenn das passiert, wenn ihr auf dem geraden Weg nicht bleibt, wenn ihr euch abwendet vom wahren Gott, diesen Götzen zu, hat das Konsequenzen. Hat immer Konsequenzen, wenn wir das machen. Und eine der Konsequenzen da war, dass er Babylonien gerufen hat. Also wir denken, Geschichte ist einfach Geschichte, Zufall ist Zufall. Da wird eine Weltnation. Im Louvre hast du unzählige Ausgrabungsobjekte aus Babylonien, wo die Franzosen. In London, im Britischen Museum, hast du unzählige Objekte, die aus der gleichen Region von den Engländern abgezügelt worden sind. Das man dort ausgraben. Die Babylonier nimmt Gott, wie er das gemacht hat, das hat Geschichte gezeigt. Die Nation nimmt er als Gerichtsinstrument für die Israeliten. Die marschieren in Israel ein. Der Tempel ist ein fabelhaftes Ding. Ein unglaubliches Projekt. Und Babylonier haben es geschafft, weil das Ding aus Stein und Holz bestanden ist, dass der am Erdboden gleich gemacht worden ist. Das Holz verbrennt, die Steine ein riesiger Trümmerhaufen. Die Stadt Jerusalem und der Tempel ist von den Babyloniern komplett ruiniert worden. Es sind wirklich nur noch Rubbles übrig geblieben, ungefähr wie Berlin nach dem Bombardement im Zweiten Weltkrieg der Alliierten. Die Juden selber sind verschleppt worden ins Exil nach Babylonien. 50 Jahre später kommen ein Teil dieser Juden von Babylonien zurück, unter der Führung von einem Mann, der in unserem Text erwähnt wird, ein Zerubabel hat er geheissen. 50'000 Juden gehen mit dem Zerubabel zurück, um sich um die Stadt zu kümmern und um den Tempel sich zu kümmern. 536, man weiss die Daten sehr präzise, 536 vor Christus hat der Wiederaufbau vom Tempel durch die Juden, die aus dem Exil zurückkommen, stattgefunden. Mindestens angefangen. Das Fundament ist gelegt worden. Eine riesige Party ist gefeiert worden. Die Leute haben enorm Freude gehabt, dass es jetzt wieder wird vorwärts gehen. Und das ist mit grosser Sorgfalt vorantrieben worden, das Projekt. Dann passiert, was meistens passiert, wenn etwas Gutes geschieht. Es gibt Widerstand. Der Widerstand wird so massiv, dass die Leute demotiviert werden und aufhören, das zu machen, was eigentlich eine ganz zentrale, wichtige Aufgabe gewesen wäre. Der Widerstand ist von den Samaritanern gekommen. Die haben ihren eigenen Tempel in Samaria ausgegraben. Wissen wir, wo der war? Im Detail. Weiss man von den Samaritanern Bescheid. Das sind die Empfinden der Israeliten. Jetzt hast du zwei Tempel, die haben Konkurrenz gefürchtet. Total menschlich. Total. So wie es heute laufen würde. Die haben das nicht mehr verleiden. Der wird jetzt wieder aufgebaut werden. Das gibt ein Konkurrenzheiligtum. Das Projekt kommt zum Stillstand. Es vergönnt 16 Jahre. Im Sommer 520 vor Christus, können wir nachrechnen, tritt der Haggai als Prophet auf die Bühne. Mit einem Auftrag. Und er hat einen Auftrag. Es ist Zeit, Leute, das Projekt zusammenzuführen. Es ist Zeit, Leute, den Tempelbau zu vollenden. Das ist seine zentrale Message. Du könntest über das Buch Prophet Haggai den Titel schreiben. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Führt zu Ende, was wir angefangen haben. Es ist Zeit. Das hat vor allem anderen Priorität. Titel von dem Buch. Der Haggai konfrontiert seine Leute wegen ihrer Gleichgültigkeit. Und das würden wir uns gerne in dem ersten Teil ein bisschen anschauen. Die haben nämlich ihre Gründe gehabt. Die haben ihre Rechtfertigungen gehabt, wieso es nicht weitergegangen ist. Wir lesen im zweiten Vers. Es heisst jetzt, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Übrigens, das ist eine so kleine Formel. Die kommt ein paar Mal in diesem Kapitel. So spricht der Herr. Und im Fall, das ist nicht irgendein Herr. Das ist der allmächtige Gott. Also wenn der etwas sagt, ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch wenn die heutige Zeit ein bisschen anders denkt, wenn in einem Gottesdienst jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, bist du besser vorsichtig. Dann spitzt du gescheiter die Ohren. Weil das hier ist autoritativ und das dort ist Anmassung. Wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Zitat. Das Volk, die Israeliten, meine eigenen Leute, die behaupten, die Zeit sei noch nicht gekommen. Es hat nämlich ein paar Schlauberger, ein paar Rechner gegeben. Die haben gesagt, die babylonische Gefangenschaft, die dauert 70 Jahre, sind aber erst 50 Jahre vergangen, also kann es noch nicht sein. Es gibt immer Schlauberger, die meinen, sie kennen sich gut aus. Das Volk behauptet, sagt Gott selber zu seinen Leuten, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel wieder aufzubauen. Längst ist die Zeit gekommen. Längst hätte die Nation das Zentrum des geistlichen Lebens sollen wieder errichten. Aber es hat Entschuldigungen gegeben. Eine hat sicher gelautet, das Geld fehlt. Ist noch gut, oder? Klar, wenn du Kohle hast, was willst du machen? Brandner hat gesagt, Kraft fehlt. Das schaffen wir gar nicht. Das ist so ein gigantisches Projekt. Wieder eine, die Fromm-Fraktion, hat gesagt, darüber müssen wir beten. Leute, es gibt eine Zeit zum Beten und es gibt eine Zeit, um die Hände zum Sack rausnehmen und die Schaufel in die Pfote nehmen und anfangen zu buddeln. Das ist die fromme Antwort. Die ist nicht immer richtig, aber manchmal. Dann gibt es die anderen, die gesagt haben, unsere Familien sind uns wichtiger. Wir haben keine Zeit für das Projekt. Familie hat Priorität. Die Zeit ist einfach noch nicht reif. Alles plausible Gründe. Es gibt da nur ein kleines Problem. Wenn der Tempel Gottes Gegenwart symbolisiert, wenn der Tempel Gottes Anwesenheit repräsentiert auf dieser Erde, und so war das, wenn du die Texte zurückverfolgst, wo der David den Auftrag zuerst mal überkommt und wo er ihn weitergibt, eindeutig, Gott hat das so bestimmt im Alten Testament. Wenn das so ist, dann ist der Wiederaufbau, Leute, ist ein Akt des Glaubens. Dann ist das etwas absolut Entscheidendes. Dann hat der Israelit nicht die Wahl gehabt, zu sagen, ja, machen wir dann, schauen wir später. Und da kommt es konkreter auch, da kommt es einiges konkreter. Da gibt es jetzt eine Frage. Es gibt eine Frage an die Israeliten, die Gott selber stellt. Jetzt wird es persönlich. Er sagt Folgendes. Warum? Jetzt wird es doch interessant. Und jetzt kommt es uns ein bisschen näher. Warum ist es eigentlich für euch selber an der Zeit, sagt er, in Häuser, wohlverstanden, mit täfelten Wänden? Das war damals ein Luxus gewesen. Wie kommt es eigentlich, fragt Gott ganz nett, dass ihr in tollen Hütten wohnt, während das Zentrum des geistlichen Lebens in Trümmer liegt? Seht ihr da nicht einen Widerspruch? Jetzt lasst mich schnell etwas klar machen. Es ist nicht verwerflich, in einem schönen Haus zu wohnen. Nicht. Der Haggai spricht sich nicht aus gegen grosse Wohnungen, schöne Bauten und stilvolle Einrichtungen. Überhaupt nicht. Ihm geht es um Prioritäten. Prioritäten. Priorität. Die Hebräer haben Zeit und Mittel für ihr eigenes Wohlbefinden. Haben sie gehabt. Aber nicht für das Zentrum des geistlichen Lebens, wo Gott identifiziert hat. Ihren eigenen, lass mich es so sagen, und da sind wir doch angesprochen, würdest du nicht meinen? Ihren eigenen Komfort war ihnen wichtiger. Das ist menschlich. Als der Wille Gottes. Da bin ich mit dabei. Und ich würde sagen, vielleicht das eine oder andere von uns auch. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Prioritätfrage nach 2500 Jahren immer noch brandaktuell. Würdest du nicht sagen? Brandaktuell! Jetzt ist der Text ein bisschen längerer, aber er ist so gut. Ich würde dir den nicht gerne vorenthalten. Die Situation wird jetzt nämlich noch konkreter und wir müssen das lesen miteinander. Ich finde, das ist einfach ein genialer Text. Ich, der Herr, da haben wir die Formel wieder, der Allmächtige, einfach, dass du es nicht vergisst. Das ist nicht irgendein Prophet, das ist nicht irgendein Priester, das ist nicht irgendein Politiker. Ich, der Allmächtige, fordere euch auf. Denke doch mal ein bisschen nach. Weißt du was, das ist keine schlechte Aufforderung. Ein bisschen nachzudenken über Gott und über seinen Plan und über seinen Willen ist prinzipiell keine schlechte Idee. Denke doch einmal nach, wie es euch geht. Ist das nicht cool? Ich würde euch das gerne zurufen, heute Morgen auch. Denke mal ein bisschen nach, wie es dir geht. Das ist jetzt anders, wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, wie geht es dir, Doris? Und dann erzählst du mir, so was man netterweise unter Freunden sich sagt, möglichst nicht zu tief unter die Oberfläche, möglichst nicht zu sagen, was der Rübi nicht schon weiss, weil das könnte noch Stress geben zu Hause, ist ja klar, oder? Nein, das ist eine coole Familie, give me five. Die können umgehen miteinander. Da! denk nach, wie es euch geht. Meint er höchst sehr wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer. Macht er mal ein paar grundlegende Überlegungen. Ihr habt doch, jetzt wird es konkret, ihr habt doch gesehen, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist die Ernte mager gewesen. Wenn ihr esset, seid ihr nicht satt worden. Sehe ich das richtig? Ihr trinkt und habt nachher trotzdem immer noch Durst. Liege ich so falsch? Was ihr anzieht, gibt euch nicht eigentlich warm. Und übrigens, die sauer verdiente Kohle, die läuft euch nur so zum Portemonnaie aus. Ihr habt eine grosse Ernte erwartet, aber es ist wenig geworden daraus. Und was ihr heimgebracht habt, das stört mich jetzt masslos. Blies ich fort. Gott hat blasen. Und dann ist das weg. Wenn Gott blast, suchst du am besten Deckung. Ich finde das ein äußerst spannender Text. Habt ihr noch nicht gecheckt? Nochmal, warum ich der Allmächtige so mit euch umgehen? Spürst du nicht in deinem eigenen Leben von meinem Handeln? Der Text geht weiter, wir lesen jetzt noch Verse 10 und 11. Er sagt, Interpretation Gottes, da brauchst du jetzt keinen Jufel, brauchst keinen Prediger, das muss dir niemand erklären, musst nur lesen. Das alles passiert, weil mein Tempel verwüstet ist. Das alles passiert, weil ihr meinen Willen nicht tun und jeder von euch darauf aus ist, eifrig ist, seine eigene Hütte fertig zu machen. Wohlverstanden. Nicht anzufangen, ist nichts Falsches auszubauen. Überhaupt nicht. Da ist es ums Fertigmachen gegangen. Da ist es um die luxuriöse Ausstattung gegangen, während das Zentrum vom geistlichen Leben in Ruinen liegt. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte, sagt er. Muss ich mein Gottesbild revidieren? Gott macht doch nichts Böses. Das ist doch der Liebe, der Gütige, der Barmherzige. Der macht uns doch nie einen Strich der Rechnung. Ich habe über Decker und Hügel eine Dürre geschickt. Über das Korn, über die Trauben, über die Oliven, das waren Lebensnotwendigkeiten, über alles andere, was den Acker hervorbringt, über Menschen und über das Vieh, über alles, für das ihr gekrüppelt habt. Für das ihr gekrampft habt. Ich habe interveniert und ihr habt es nicht einmal gemerkt. Leute, diese Aufzählung ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass jeder, hör mich gut an, das gilt für mich genauso wie für dich, jeder Lebensbereich leidet, wenn ich Gottes Priorität außer Betracht lasse. Wenn sich's primär um mich, meine Anerkennung, mein Ego, meine Bekanntheit, wer ich bin, was ich kann und was ich weiss, um Gottes Willen, weiss ja gar nicht. Wenn es primär um das geht, leidet letztlich nicht nur du selber leidest, leidet dein Umfeld. Das ist, was er da sagt. Wenn unsere Prioritäten nicht stimmen, wenn Gott aus dem Mittelpunkt raus vom Leben an den Rand gedrängt wird, resultieren Defizite. Das ist so. Deine Seele sinkt. Auch wenn du das nicht einmal merkst. Die sinkt. Jetzt ironischerweise, nur noch ein kleines Detail, ironischerweise tönt das hebräische Wort für Dürre, Korab, ähnlich wie das Wort, das verwendet wird für den Tempelzustand, für die Zerstörung, verwüstet. Koreb. Korab, Dürre. Koreb, verwüstet. Das Land illustriert den Zustand vom Land, illustriert den Zustand vom Tempel. Und somit der Zustand der Seele des Einzelnen. Das ist eine unglaubliche Wahrnehmung. All das, sagt jetzt der verbleibende Teil von unserem Text, kann geändert werden, wenn das Volk seine Verantwortung übernimmt. Es geht nur um das. Wenn wir unsere Verantwortung übernehmen, Israeliten, wird sich das ändern. Drum, er kommt nochmal. Drum lesen wir, das wären jetzt die Verse 7 und 8. Keine Angst, wir gehen nicht im Detail durch. Es sind nur 15 Verse, ist ein ganzes kurz. Übrigens, hast du gewusst? Ha, geil, es sind gerade mal 38 Verse. die hast du gelesen in 8,5 Minuten. Du kannst ein ganzes spannendes Bibelbuch in keine 10 Minuten lesen und lernst etwas. Darum sage ich, da haben wir ihn wieder, der Refrain. Nicht irgendjemand, der allmächtige Gott. Begreife doch endlich, wieso es euch schlecht geht. Jetzt bitte, denk nicht, wenn es dir schlecht geht. Oh, ich war ungehorsam. Das kann sein, das muss nicht sein, da hat es müssen sein. Da ist es so. Begreife doch endlich, warum es euch Israeliten schlecht geht. Geht, jetzt kommt die Lösung vom Problem. Bewegt euch. Nehmt die Finger raus, geht ins Gebirge, schafft Holz an. Holz haben sie haben, weil das Holz ist verbrannt worden von den Truppen des Nebukadnezar. Die Steine waren da. Ein riesiger Steinhaufen, aber kein Holz mehr. Geht, holt Holz, baut den Tempel wieder auf. Und dass es einfach noch ganz klar ist, das ist Gott wohlgefällig. Da damit, mit dem Gehorsam, irrt ihr mich. Ich liebe im Leben von jedem Mensch, das weißt du so gut wie ich, oder? Im Leben von jedem Mensch gibt es Schnittstellen. Wichtige Schnittstellen. Es gibt Zeiten, wo Reden, wo Diskutieren angesagt ist. Und es gibt Zeiten, wo Zeit ist zum Handeln, wo das Reden aufhören muss. Es gibt eine Zeit zum Überlegen und es gibt eine Zeit zum Agieren. Jetzt während 16 Jahren ist das Volk Gottes gleichgültig gegenüber dem Auftrag. Das hat wirtschaftliche, ökonomische Konsequenzen gehabt. Sehr handgreifliche. Die Abhilfe geschieht, wenn die Israeliten aufhören, Entschuldigungen machen und ihre Nachlässigkeit nicht mehr vorschieben. Als Rechtfertigung. Sagt das mir etwas? Mir schon. Abhilfe geschieht, wenn ich aufhöre, mich rechtfertigen, erklären, begründen, wieso das, was ich in meiner Seele weiss, unter Umständen, was Gott möchte, wieso ich das nicht mache. Und jetzt kommt der schöne Teil, wenn du sagst, oh Mann, aber das ist ja so ein deprimierendes Buch. Das ist ja traurig, was da alles abgeht. Nein, es kommt gut, es kommt gut, es kommt gut. Schau, was als nächstes steht. Das wäre jetzt 12 Vers und wir sind schon fast am Ende. Der Serubabel, der Sohn vom Shealtiel, also das ist nicht einfach irgendein Globi, das ist der Sohn von jemand anderem. Siehst du, was ich meine? Die Namen sind nicht einfach Namen, das sind Stammbäume, die haben gelebt, die haben geschnauft, die hat es gegeben. Die haben die gleichen Probleme gehabt wie du und ich. Der Serubabel, der Sohn vom Shealtiel, plus der Hohepriester, der Jeschua, der Sohn vom Jozadak war er im Fall. Und das ganze Volk, die haben das ernst genommen. Die sind jetzt geistlich geweckt. Die sind innerlich berührt gewesen. Was der Haggai ihnen gesagt hat, ist in die Seele gewünscht. Fantastisch, das wünscht sich doch jeder Prediger. Fantastisch, wenn es so läuft. Die haben realisiert, die haben wahrgenommen, dass der Prophet von Gott geschickt worden ist. Der hat nicht einfach von sich aus irgendetwas erzählt, wo er mit Nase gekrochen ist. Und sie haben grosse Ehrfurcht vor Gott bekommen. Das ist immer eine gute, das ist eine ganz gute Ausgangslage. Ehrfurcht vor Gott ist primär, ist prioritär. Das entscheidend Wichtige. Alle Wegweisen, hat es jemand so formuliert, alle wegweisenden Bewegungen, die es gegeben hat, die haben angefangen mit Führungspersönlichkeiten, die Gott ernst genommen haben. Zuerst verpflichtet sich der Serubabel und der Jeschua zum Gehorsam gegenüber Gott. Und dann folgt das Volk. Die gehen dann nach. Alles, hat jemand gesagt, steht und fällt mit der Leitung. Ich glaube, das stimmt. Das ist eine Anfrage. An die Gemeindeleitung. Ja, bist du dann auch Teil der Gemeindeleitung? Aber sicher. Dann ist es auch eine Anfrage an mich. Das Prinzip gilt heute noch. Jetzt musst du schauen, jetzt kommt etwas Fantastisches. Ich bin so froh, dass das da ist. Jetzt gibt es eine Verheißung. Da ist ein Missstand. Da ist ein Zustand, der nicht erfreulich ist. Da kommt ein Prophet und sagt, wie er korrigiert werden kann. Das Volk nimmt das ernst und fängt an zu korrigieren. Und dann kommt eine Verheißung. Die ist nicht vorher gekommen. Die kommt jetzt. Lies das. Es ist fabelhaft. Da liest der Herr, der gleiche Gott, durch seinen Boten, den Prophet, sagen, ich bin bei dir. Ich bin bei euch. Einer hat sehr viel später gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Dann heisst es noch, das versprich ich, der Herr. Die Zusage mache ich euch. Israeliten, ihr habt ein grosses Projekt vor, sicher. Ihr habt eine Herausforderung. Das sind die Finde. Die sind nicht einfach weggeblasen, die sind immer noch da. Aber ich bin bei euch. Was willst du noch mehr? Was brauchst du noch mehr? Ich finde das unverschämt. Was für eine Ermutigung. Die Message von Gott ist ultra kurz. Vielleicht hat er noch anders gesagt, und das ist nicht aufgezeichnet worden. Aber das ist aufgezeichnet worden, das ist ultra kurz. Das ist alles, was nötig war, was die braucht haben. Ich bin bei euch, ich will euch nicht im Stich lassen in diesem Projekt. Die Verheißung zeigt, dass diese Leute aufrichtig waren. Ihre Hingabe haben sie ernst gemeint. Und das Versprechen, Leute, das Versprechen von der Gegenwart Gottes ist alles, was wir brauchen. Das langt. Das langt. Das langt auch in der jetzigen Zeit. Auf unsere aktuelle Gemeindesituation übertragen, eignet sich doch fabelhaft. Deine Gemeinde hat sich auf den Weg gemacht, einen neuen Pastor zu suchen. Das ist eine spannende Zeit. Das wird lustig. Ich wäre gerne in der Pfarrwahlkommission. Die werden interessante Leute kennenlernen. Jetzt, du kannst getrost sein. Deine Leiter sind wie der Serubabel und Jeshua. Einem Gehorsam Gottes gegenüber verpflichtet. Ich kann das bestätigen. Wir haben gerade eine Leitung, sitze ich gerade die Woche. Obwohl ich dort ein bisschen zu viel reingeschnurrt habe, Walti, gell? Habe ich es genossen? Ihr habt eine starke Leitung. Die nehmen ihre Verantwortung ernst. Ich bin da, um euch Mut zu machen und euch das zu sagen. Die wollen nicht irgendjemanden managen. Die bietet Gottes Führung. Und wir rufen euch auf, dass ihr mitbetet. Und ich würde es gerne machen heute Morgen. Das ist doch eine tolle Gelegenheit, oder? Hagei, darf ich das Leitungsteam nicht bitten, für euch zu kommen? Die da sind vom Leitungsteam. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Gelegenheit benutzen und Gott darum bittet. Der Natus, der Ebi, der Walti, der Urs, der Reini. Schau mal, sind sogar alle da? Wir haben das nicht abgesprochen. Das ist spontan, gell? Stimmt. Ja. Ich will vorschlagen, die Gemeinde steht auf zu dem. Wir heben einander. Ich will vorschlagen, du musst nicht, aber du kannst. Heb deinen Nachbarn an der Hand. Wir wollen mit dem einfach Verbundenheit, Einigkeit kommunizieren. Hey Jesus, wir wollen dir danken, das ist ein schöner Moment. Wir freuen uns über die Zukunftsperspektive. Wir glauben, wir sind überzeugt, dass die besten Jahre dieser Gemeinde noch bevorstehen. Ich will dir danken für das Leitungsteam, das mit Herz und Blut, das weisst nur du letztlich, wie verbunden, wie aufrichtig, wie ernsthaft und wie ehrlich das Geschick für diese Gemeinde am Herzen dieser Männer liegt. Und ich freue mich, das als Zeuge zu beobachten. Ich bin dankbar für das Team, das nicht nur redet, diskutiert, referiert und theologisiert. Und theorisiert, aber handelt, Action. Jetzt ist die Kommission zusammengestellt worden. Wir danken dir für jedes, was dir zugesagt wird. Wir freuen uns, den Moment, wo wir sie der Gemeinde präsentieren können, wo sie dann ihre erste Sitzung auch haben. Da können sie arbeiten. Wir legen den Prozess, die Entwicklung ganz in deine Hand. Wir glauben, dass das vielleicht ein bisschen Geduld braucht. Aber du kannst so oder so intervenieren. Über unser Vorstellen. Über unser Denken. Hinaus. So werden wir dich bitten. Für den Rest dieses Jahres. Für den Einstieg ins neue Jahr jetzt schon. Dass das eine ganz reiche, eine befruchtende, eine ermutigende, auch eine humorvolle und fröhliche Zeit dürfte sein. Wir bitten dich darum, dass das nicht stier abgeht. Dass wir das als einen geistlichen Prozess, ähnlich wie beim Agai, da wie baut an der Zukunft, dass wir das als einen Prozess dürften sehen und dass die Gemeinde solidarisch, loyal, treu hinter dem Leitungsteam weiterhin steht, wie sie es gemacht haben in all diesen Jahren. Hinter dieser Berufungskommission steht und sagt, wir vertrauen euch, dass ihr sorgfältig anschaut, dass ihr mit offenen Augen anschaut. Wir vertrauen euch, dass Gott euch führt. Das ist nicht ein Spiel, sondern ein Schritt in die Zukunft und wir unterstützen euch in dem. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du die Zeit gebrauchst und wir bitten jetzt auch über den Rest von dem Gottesdienst zu sagen. Danke dir für deinen Prophet. Und dass er zu uns redet, in unsere ganz aktuelle Situation hier. Auch jetzt. Amen. Wend dich deinem Nachbar zu und sag ihm, dass du froh bist, dass es ihn gibt.
Ich bin froh, dass es dir gibt, Harry.
Wenn du nicht
mehr. Ich hoffe, dass es dir noch lange geht.
Wenn du nicht wärst, wären wir noch nicht so weit. Ja. Und auch wenn du mich nicht immer erreichst.
Ja.
Ich stehe 150% hinter dir,
ja,
das weißt du.
Eben, ja.
150%? Ja. Ja, wo immer. Alright, ist das nicht Fan gewesen? Alright. Ich würde euch gerne noch an das Wort von Paulus erinnern, moderne Version. Weißt du, es tut gut. Bist bitte nicht so stier, dass du nur an eine Übersetzung glaubst und dass die einzige inspiriert ist. Ich muss dir etwas erzählen, an der Bibelschule habe ich jemanden kennengelernt. Der hat allen Ernstens gemeint, King James, the Old King James Bible, sei die einzig inspirierte Bibel. Der war noch nie in Europa gewesen. Ist ja nicht verrückt, es gibt Leute, die so denken. Das ist eine moderne Version. Ich finde das eine unverschämte Übersetzung vom Römer 8, 31. So, was denkst du? Was denkst du? Wenn Gott in deiner Mannschaft spielt, kannst du nicht verlieren. Wenn Gott auf deiner Seite ist, wirst du nicht am Ende derjenige sein, der muss sagen, es ist total daneben. Rauskommen. Wir haben jetzt ein bisschen, schauen wir da ein bisschen abkürzen, es gibt noch Meilensteine, das müssen wir noch schnell anschauen, aber wir machen das zügig. Schau, wie das weitergegangen ist. Wir sind jetzt bei den letzten zwei Versen angekommen, von dem ersten Kapitel, es sind nur zwei Kapitel in diesem Buch. So, sorgt Gott dafür. Das ist wieder so ermutigend. Lies den Satz sorgfältig. So sorgt Gott dafür, dass die Führungspersönlichkeiten, der Zerubabel, der königliche Bevollmächtigte für Judäa, der hohe Priester Jeshua, da sind nochmal ihre Funktionen erwähnt, dass du ja nicht denkst, das sind nur irgendwelche Namen, und alle anderen aus dem Volk, dass die an die Arbeit gegangen sind. Gott war besorgt. Er war bekümmert im zweiten Regierungsjahr. Schau das an. Ich finde das fabelhaft. Das ist Chronologie, nachprüfbar, nachweisbar. Zweitregierungsjahr, König Darius, altpersischer König, kannst du auf der Wiki nachlesen. Seitenweise über ihn. Im zweiten Regierungsjahr von einem weltlichen Herrscher, einem brutalen noch zu allem Mann, dem König Darius, 24 Tage, 6. Monat, haben sie angefangen. Das Datum ist fix. Das ist dokumentiert für Zeit und Ewigkeit, weil das so wichtig war. Der Charles Ryrie hat kommentiert, dass selten je eine Predigt so eine schnelle Reaktion ausgelöst hat. Wir haben das ein bisschen länger an unserem Projekt. In 24 Tagen ist das Tempelbrau-Projekt geflogen. Unheimlich schnell. Wenn du denkst, was die alles haben vorbereiten müssen. Das Tempelprojekt ist unheimlich schnell auf den Weg gekommen. Ich würde nochmal sagen, also so eine entschiedene Reaktion, das wünscht sich jeder Pastor von einer Gemeinde. Er sagt, gut, natürlich, da ist ein Prophet, der hat gewusst, was er sagt. Und die Reaktion war eine unglaublich zügige. Und bitte beachte einfach nochmal den Satz, Gott hat dafür gesorgt. Er muss Kraft, er muss Bereitschaft, er muss Motivation wecken, dass sein Plan in Erfüllung geht. Also können wir sagen, alles hängt von Gott ab, da muss ich ja nichts machen. Irrtum, da haben wir eins von diesen Paradoxon in der Bibel. Gott macht, aber er macht mit uns. Wir sind seine Instrumente. Das ist wie ein Widerspruch, ja. Aber das ist nicht nur ein Mysterium, es ist auch eine Ermutigung. Alles ist von Gott abhängig. Gleichzeitig ist unser eigener Willen entscheidend. Wir können uns sperren. Ja, wie erklärst du dir das, Harry? Ich kann mir es nicht erklären. Es ist einfach so. Gott macht und wir machen. Wir sind verantwortlich. Ganz zügig. Ein paar Merkpunkte. Du sagst, ja, ich weiss jetzt aber nicht so recht, was nehme ich jetzt aus dieser Geschichte raus? Der Haggai ist ein altes Buch. Ich sage es bitte ein paar aktuelle Anwendungen. Und die eine hat der Walti bereits schon erläutert. Erstes ist zuerst. Es geht in diesem Buch um Prioritäten. Und denk nochmal an die Aussage, wenn das stimmt, der Finger von Karl der Grossen auf dem Matthäus 16, 26. Priorität, was hilft einem Mensch, wenn er die ganze Welt erobert hat? Alles erreicht hat, was er will, aber innerlich leer, hohl und nicht erfüllt ist. Die Menschen zur Zeit des Haggai, die sind so absorbiert mit Alltäglichem, dass sie buchstäblich ihre Seele verloren haben. Die Seele steht für die Komplexität des Lebens. Das ist das Wichtigste. Unser Leben ist das Wichtigste, was wir haben. Es ist das Wichtigste, was wir geben können. Also stell dir einfach die Frage, lebe ich eventuell zu sehr? Es ist nicht eine Frage entweder oder. Es ist vielleicht mehr eine Frage, wie viel? Lebe ich vielleicht doch ein bisschen zu viel für mich selber? Wo könnte ich Gott und seiner Sache mehr Raum geben? Erstens, zuerst. Das Zweite, was ich hier sehe, Radane ist immer klug. Die Story von Haggai finde ich so ermutigend im ersten Kapitel, wenn du dir das vorstellst. 16 Jahre ist nichts passiert. Vielleicht haben die irgendwann auch Schuldgefühle bekommen. Vielleicht haben die eine Tempelbaukommission gegründet, um Vorschläge zu unterbreiten. Es hat viele gute Vorsätze gegeben, aber es ist nichts gelaufen. Es ist nichts gelaufen. Und vielleicht sagst du, bei mir ist es in meinem privaten, persönlichen Leben, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen ähnlich. Ich bin irgendjemand festgefahren. Du brauchst vielleicht eine neue Motivation. Vielleicht eine neue Ausrichtung für dein geistliches Leben, wie da die Israeliten. Und du weisst nicht, wie das anpacken. Wie macht man das? Frag jemanden, der es weiss. Das ist alles, was wir sagen. Es gibt Leute, die haben vielleicht ein bisschen mehr erlebt. Die haben vielleicht mehr als du unten durch müssen. Und sind hellhörig. Also, erst zuerst überdenk deine Prioritäten. Gibt es eine Situation, wo Rat annehmen angesagt ist? Höchst sehr wahrscheinlich. Und dann ganz wichtig, darf ich euch daran erinnern, das ist ein Schwachpunkt in meinem eigenen Leben. Wir müssen alles loslassen. Um Gottes Willen, lang los. Was alt ist. Die Israeliten haben das müssen lernen. Für manche von uns könnte das heißen, hör auf, all die Briefe lesen. Ich habe beigeweise Sachen zu Hause. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das fortschiessen kann. Darum sage ich es euch, weil ich es nicht mache. Verstehst du? Alte Verletzungen neu aufwärmen. Reisst alte Wunden auf. Der kommt nicht von mir, aber ich finde ihn sau gut. Wer sich wie eine Sau wohlige alte Geschichten suhlt und immer wieder darüber redet, wie schlimm krank der geworden ist, der wird irgendwann krank. Es gibt wie bei der Israeliten nur einen Weg, einen gesunden Weg, und der ist vorwärts. Zuerst Prioritäten überdenken, Rat, wenn das nötig ist, loslassen von alten Sachen. Und dann das, was wir jetzt auch machen, die Zukunft ins Auge fassen. Der Vernon Grounds, Rektor vom Denver Seminary, hat einmal gesagt, wenn immer du einer wichtigen Entscheidung gegenüberstehst, stell dir die Frage, was für einen Unterschied wird die machen in 100 Jahren? Finde ich eine gute Überlegung. Wichtige Entscheidung. Wie wirkt sich das in 100 Jahren aus? Das wird dir helfen. Das Dringliche vom Wichtigen zu unterscheiden. Vieles ist dringlich, aber es ist überhaupt nicht wichtig. Nur für den Moment. Nur für den Moment. Der Psalmist, und mit dem schließen wir, der regt zum Nachdenken an, passt hervorragend zum Haggai, mit dem Vers im Psalm. Psalm 84, Vers 11 und 12. Er sagt, der Psalmist, der Korachiter sagt, Herr, ein Tag in deinem Tempel, ein einziger Tag am Ort der Begegnung mit Gott, ist mehr wert als tausend andere. Da hast du Priorität. Ich will lieber, ist das nicht cool? Ich will lieber ein einfacher Türhüter, eine einfache Türhüterin sein an der Schwelle von deinem Haus, als bei Menschen zu sein, die dich missachtet. Du wirst beeinflusst von der einen oder der anderen Seite. Denn Gott der Herr, wunderschön, Gott der Herr ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend, schützend, schützend steht er vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er. Niemand. Letztlich nicht einmal dein Partner. Letztlich nicht einmal dein bester Freund, deine beste Freundinnen. Niemand so wie er. Aber reduziert auf ein Statement, vielleicht können wir uns das merken. Bitten wir Gott darum, wo wir uns mit Bagatellen umschlagen, dass er uns das zeigt. Gott, hilf mir zu sehen, wo ich mit Nebensächlichkeiten dafür sorge, dass die Hauptsache unterbleibt. Wo müsste ich meine Prioritätsliste neu durchnummerieren? Das kannst nur du beantworten. Darum bitte ich dich bitten, aufzustehen, und wir beten noch kurz zum Abschluss von dem Gottesdienst. Danke, dass du gekommen bist. Wenn du für die nächste Woche willst, ein bisschen vorauslesen, das zweite Kapitel, hast du in 5 Minuten gelesen. Spannend. Hey Jesus, wir danken dir. Es ist ein Thema, das 2500 Jahre alt ist. Und noch immer redet es in unser Leben hinein. Wir tun uns schwer, Unwesentliches auszusortieren und Prioritäten dort zu setzen, was Bestand hat. So hilf uns, jedem von uns. Ich will dich bitten, speziell heute Morgen für Jane. Sie kann und sie muss ihre Prioritäten neu ordnen. Wenn der Partner plötzlich fehlt, ist es eine grosse Herausforderung. Sie braucht deine Hilfe. Wir alle brauchen deine Hilfe. So erbitten wir deinen Segen und wir danken dir für den Gottesdienst und für das, was du unter uns in den kommenden Wochen bewegst und auslösest. Durch Haggai. Amen. Du darfst noch mal Platz nehmen.
Nach dieser Predigt haben wir jetzt ganz viel Zeit heute Nachmittag, weil wir alle Sachen absagen, die keine Auswirkungen haben in den nächsten 100 Jahren. Das entspannt, das ist extrem. Also vielen herzlichen Dank für die super Predigt. Das ist wirklich etwas noch zum Dranbeissen, darum umstudieren und sich darauf einlassen. Und es ist so wirklich, wenn wir am Schluss vom Gottesdienst sagen, wir ja, zum Schluss treffen wir uns im Coffeeshop und so. Das machen wir auch noch. Aber zum Schluss gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt so eine 72-Stunden-Regel. Wenn man etwas mal gehört hat, sich nicht wirklich irgendwo verankert, dann bleibt es nicht im Gedächtnis, im Langzeitgedächtnis irgendwo hängen. Also wenn wir uns nicht jetzt entscheiden, dem Raum zu geben und das anfangen, heute irgendwie uns zu merken, irgendwie Gott anzulegen, mit Gott das zu besprechen, wo willst du, dass ich mich mehr verfügbar mache, weil du mit mir irgendetwas willst, bauen möchtest, dann verflüchtigt sich das. Also tun wir dem wirklich Raum geben und dem Gewicht geben. Ich will einfach zum Schluss noch etwas Ermutigendes weitergeben. Ich habe gekündigt, das ist das eine. Und das Ermutigende daran ist, ich habe plötzlich mehr Zeit. Weil ich überlege mir auch noch, nicht was ist in 100 Jahren noch von dem, was ich im Geschäft mache, wichtig, sondern was mache ich überhaupt noch, bis ich dort aufhöre zu arbeiten. Und dann habe ich plötzlich Raum. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit wie vielen Leuten ich über den Glauben geredet habe die letzten zwei Wochen. Das ist einfach ein Beispiel. Ich bin mit einem Kunden gegangen, etwas trinken und dann mit ihm geredet. Und dann sagt er so, weißt du, ich meditiere jeden Tag und ich bin dann dort und irgendwie bin ich alleine dort. Ich fühle mich leer und ich weiss, irgendetwas sollte noch dort hinkommen, aber ich weiss nicht was. Und dann haben wir angefangen zu reden und dann hat er irgendwann gesagt, wenn du redest, dann habe ich einfach das Gefühl, dass alles stimmt, was du sagst. Ich will das auch und ich will in diesem Raum mehr auf das hoffen, dass ich das auch kennenlerne. Also der Gott, die Beziehung, die Vergebung. Also der ist richtig bewegt gewesen. Und wir sind dort in der Modissa, in der neuen Bar oben geguckt und haben dort auf die Bahnhofstrasse runtergeschaut. Und dann, das bin ich auch nicht, die mich kennen, dann sage ich, darf ich für dich beten, dass sich der Raum von deiner Meditationszeit plötzlich füllt mit dem lebendigen Gott. Und dann hat er hohe Freude gehabt und gesagt, ja, mach doch das. Dann habe ich dort mit ihm gebetet und einfach die Bereitschaft, einen Stein in die Hand zu nehmen oder Holz zu holen oder irgendwo einfach das, was halt Gott uns dann etwas angibt, wo er denkt, da ist jetzt etwas dran, was wir machen können. Die Bereitschaft, denke ich, darf uns ermutigen, dass wir mit dem Gott, der die Kraft hat von der Auferstehung, dürfen in die neue Woche gehen. Und dass uns das nicht einfach irgendwie da reingeht, ein Rollo Göschene, sondern dass wir da wirklich dürfen etwas umsetzen. Ich wünsche euch viel Spass beim Umsetzen und hoffentlich treffen wir uns noch im Coffeeshop oben. Ganz einen schönen Sonntag miteinander. Merci.